ich handle nicht, um gegebenenfalls einen ökonomischen Nutzen zu haben oder ich handle nicht, um meine Macht zu erweitern oder um ganz viel Geld und Erfolg zu haben. Ich handle auch nicht, um meine Eitelkeit zu stillen, sondern ich handle um des moralisch guten Handelns willen. Dieser Zusammenhang zwischen moralisch gutem Handeln und Eudaimonia, um Glück in diesem Sinne, also das Handeln Ausdruck einer moralischen, tugendhaften Grundhaltung ist, das finde ich spannend. Und das finde ich spannend beim musikalischen Handeln, wenn das Musizieren als Modell dafür steht.
Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von Mehr als Töne, Musik, Pädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. Mit dieser Folge startet eine kleine Serie, die ich Talk to the Prof genannt habe. Doch es geht in dieser dreiteiligen Serie nicht nur darum, dass Studierende eine Professorin oder einen Professor interviewen, sondern auch um die Frage, wie Menschen mit Musik ein gutes Leben verwirklichen können und, daran anknüpfend, um die Frage, wie LehrerInnen das Fach Musik in der Schule unterrichten können, wenn sie ihren SchülerInnen Wege zu einem guten Leben aufzeigen wollen. Mit beiden Fragen haben wir uns im Rahmen eines philosophischen Seminars am Institut für Musikpädagogik der Universität Münster beschäftigt. Die Studierenden dieses Seminars sind diejenigen, die für diesen Podcast drei ProfessorInnen interviewt haben. In dieser Folge hören wir Hakon Bendix, der Kai Martin, den Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar interviewt hat. Der Ausgangspunkt ihres Gesprächs ist ein Essay, in dem Kai Martin die Handlungstheorie des Aristoteles auf musikpädagogisches Handeln übertragen hat. Die beiden sprechen über diese Fragen. Inwiefern ist die Sichtweise eines Philosophen der griechischen Antike heute noch relevant? Wie kann die Argumentation aus einem Text, in dem es eigentlich gar nicht um Musik und das Musizieren geht, auf musikpädagogisches Handeln angewendet werden? Warum können wir Musikalität als eine Tugend betrachten, in der sich Menschen üben? Was bedeutet es, jungen Menschen musikalisches Handeln zu ermöglichen? Und nun viel Freude beim Anhören dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen, Herr Martin. Vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich bin Hakon Bendix. Ich bin 21 Jahre alt und studiere in Münster, unter anderem Musik im Zweifach-Bachelor. Und ich war Teil eines Seminars von Daniela Bartels, in dem es um Musik und das gute Leben geht, also ein ziemlich philosophischer Ansatz. Und Teil dieses Seminars war es, dass wir Präsentationen durchgeführt haben. Und ich habe mich von einem Text beschäftigt von dem lieben Herrn Martin, der jetzt hier auch mir gerade gegenüber sitzt. Inneres und äußeres musikalisches Handeln, Aristoteles Handlungstheorie aus musikpädagogischer Perspektive. Und das ist erschienen in dem Buch Zukunft, musikpädagogische Perspektiven auf soziale und kulturelle Transformationsprozesse. Ja, Herr Kai-Martin, Sie sind selber an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Und ich würde sagen, zum Anfang, auch für die HörerInnen, damit wir so ein bisschen reinkommen, stellen Sie sich doch gerne einmal zunächst vor, womit beschäftigen Sie sich als Musikpädagoge und welches Instrument spielen Sie?
Okay, das mache ich gerne. Auch erstmal vielen Dank, dass ich hier an diesem Podcast teilnehmen darf. Wie gesagt, mein Name ist Kai Martin. Ich bin Lehrer. Ich habe insgesamt 13 Jahre an einem Gymnasium und an verschiedenen Gesamtschulen in Niedersachsen unterrichtet, und zwar die Fächer Musik und Geschichte. Und weil ich Klarinette spiele, waren Schwerpunkte meiner schulischen Arbeit tatsächlich Bläserklassen. Ich habe aber auch einmal eine Keyboardklasse unterrichtet. Ich habe die Big Band an einer Schule geleitet und ich habe zwischendurch verschiedene Schulchöre geleitet. Also das zu meiner schulischen Arbeit. Seit 2012 bin ich Professor für Musikpädagogik an der Musikhochschule in Weimar. Hier bin ich für die Ausbildung von Musiklehrerinnen und Musiklehrern zuständig und außerdem für Forschung in meinem Fach. Vielleicht für den einen oder anderen ist es von Interesse, welche Forschungsschwerpunkte ich habe. Die heißen erst einmal, also im internationalen Bereich sagt man Philosophy of Music Education. Das kann man vielleicht übersetzen mit Philosophie der Musikerziehung oder auch Philosophie der musikalischen Bildung. Und außerdem beschäftige ich mich, und das ist ein weiterer Schwerpunkt, mit Auswirkungen von Digitalisierungsprozessen auf den Musikunterricht. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, wie wir digitale Medien im Musikunterricht angemessen einsetzen können. Also auch die Frage, wie können wir mit neuen digitalen Musikinstrumenten in der Schulklasse musizieren. Also das vielleicht erstmal zu meiner Person.
Ja, das klingt sehr spannend. Wir haben ja tatsächlich auch Musik und neue Medien ist der genaue Name meines Studiengangs. Also das spielt bei uns teilweise auch so ein bisschen eine Rolle hier in Münster. Wir haben so ein paar allgemeine Einstiegsfragen, die jede Gruppe ihrer Expertin oder ihrem Experten stellt. Ich würde die einfach auch jetzt einmal zum Anfang stellen, so ein bisschen reinkommen. Die erste wäre Streaming oder Vinyl?
Also ich streame, einfach weil es bequem ist. Ich finde das aber gefährlich, weil Streaming heißt, ich werde getrackt. Es liegt einfach daran, dass die Streaming-Anbieter, also insbesondere Spotify, ja Playlists erstellen wollen und müssen. Das machen sie übrigens seit, ist ganz interessant, seit 2013. Vorher haben sie damit geworben, Spotify gives you the music you want when you want it. Und dann hat man gemerkt, die Hörerinnen und Hörer waren davon total überfordert, weil sie alle mögliche, also Millionen Titel von Musik zur Auswahl haben und gar nicht wussten, was sie dann wählen sollten. Und dann hat Spotify gemerkt, die zahlenden Kunden springen ihnen ab und sie sind auf die Idee gekommen, individuelle Playlists zu erstellen. Um diese aber zu erstellen, muss man unglaublich viel wissen über den einzelnen Hörer. Das wäre übrigens gegebenenfalls mal ein Thema für einen anderen Podcast. Und ich finde das extrem problematisch, dass wir unglaublich viel über uns preisgeben und wir in aller Regel gar nicht wissen, was andere Leute über uns wissen. Das ist ein Problem, also nur ganz kurz gesagt. Also, ich streame trotzdem und Vinyl, ja, ich habe gehört, also der Sohn von einem Freund von mir, der produziert EDM, Electronic Dance Music, legt auch in angesagten Clubs auf. Und da habe ich gesagt, ja, sollen wir mal was rüber mailen. Und er sagte, Kai, wir verwenden ausschließlich Vinyl. Und das muss man dann per Snail-Mail sozusagen verschicken, per Post.
Ja.
Ja, mal schauen. Und dann muss ich meinen alten Plattenspieler noch auskramen. Deswegen Streaming.
Ja, ich muss zugeben, ich bin natürlich auch Gen Z, deswegen bin ich natürlich auch nur am Streamen, auch auf Spotify.
Ja, aber ich bin nicht Gen Z. Ich bin definitiv nicht Gen Z.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch nur über mich gesprochen. Nein, aber ich habe mir jetzt auch einen Plattenspieler tatsächlich gekauft. Leider hat meine Mutter nur so Platten zu Hause. Ja, sehr kitschigen Operetten, die sie dann sehr gut findet und mitsingt. Das ist dann nicht ganz so meine Musik, aber ich wollte mir dann bei Gelegenheit auch mal vielleicht ein paar Platten zulegen. Es ist ja wieder modern, es ist ja wieder in. Ich war auch ich glaube, 2 Jahren bei einem Freund und der hat mir auch ganz stolz seine Plattensammlung gezeigt als Musikstudent und da musste ich immer sagen, wow, nicht schlecht, ja, das ist eine schöne Platte und dann hat er mir das vorgespielt und ich muss sagen, die Audioqualität war schon echt ganz gut. Dann kommt die nächste Frage, die direkt auch ums Musikhören sich dreht und zwar Musikhören mit Kopfhörern oder auf Lautsprechern.
Wow, das ist, hängt davon ab. Grundsätzlich habe ich super Kopfhörer, die eine tolle Qualität haben. Und wenn ich klassische Musik höre, tatsächlich mache ich es meistens über Kopfhörer, einfach weil ich hier nur nicht so tolle Lautsprecher habe. Mit Lautsprechern halte ich es aber für, ja, irgendwie gefühlsmäßig für besser. Ich weiß gar nicht, ob man das messen kann. Aber wenn ich mit Kopfhörer höre, habe ich die Musik sozusagen im Kopf. Wenn ich aus Lautsprechern höre, habe ich sie gegenüber. Also so ähnlich, wie ich ein Orchester gegenüber habe. Und das finde ich irgendwie besser. Aber vielleicht ist das auch eine Altersfrage. Also das mag sein.
Gut, wir kommen zu der nächsten Frage. Ohrwurm bekämpfen oder einen Ohrwurm akzeptieren, wenn er einem nicht aus dem Kopf geht? Ich hatte zuletzt, der Kommissar geht um, durchgehend über meinem Kopf. Und
Oh, schwierige Frage. Ich bekämpfe Ohrwürmer nicht. Ich habe den einfach und irgendwann ist er weg.
Improvisieren oder nach Noten spielen, wenn Sie an Ihrem Instrument, Sie haben es ja eben gesagt, Klarinette unterwegs sind. Was machen Sie lieber?
Ja, das ist eine wichtige Frage und ich finde die auch für einen Musikunterricht wichtig, weil ich finde, im Musikunterricht, auch an allgemeinbildenden Schulen, spielt das Improvisieren eine viel zu geringe Rolle beim Musikmachen. Das ist ja häufig angeleitet. Ich habe studiert Klarinette, klassische Klarinette in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also vor 40 Jahren. Und da spielte Improvisieren überhaupt keine Rolle.
Ja.
Also überhaupt keine Rolle. Wir hatten dann Schupra mal frei, das durften wir freiwillig, aber auch nur 2 Semester belegen. Und da haben wir so Ansätze von Improvisieren gelernt. Mhm. Und dann hatten wir so ein Fach, das hieß GPI. Generalbass, Partitur, Improvisation, GPI.
Okay. Ja.
Aber auch da haben wir nicht richtig improvisieren gelernt, sondern das Improvisieren bezog sich eher darauf, dass wir Volkslieder spielten, weil man damals gedacht hatte, man singt im Musikunterricht mit Schülerinnen und Schülern ganz viele Volkslieder und diese Volkslieder musste man in unterschiedlichen Tonarten spielen. Also grundsätzlich, ich kann so ein bisschen improvisieren über einfache Akkordfolgen, so eine Blues-Tonleitern, aber so grundsätzlich spiele ich eher nach Noten, einfach weil ich es nicht anders kann.
Ja, ich würde mich anschließen. Ich studiere auch klassisches Klavier. Und vielleicht auch für die HörerInnen, Schupra heißt schulpraktisches Klavierspiel. Das heißt, man lernt im Prinzip, wie man zu Alles nur geklaut wunderbar von dem Prinzen im Musikunterricht begleitet auf dem Klavier. Auch vielleicht für diejenigen wie Herr Martin, die jetzt nicht als Hauptfach Klavier haben. Und wir haben auch so ein bisschen improvisieren gelernt. Und ich war da anfangs auch ganz katastrophal dran. Ich habe es nie groß gelernt. Ich spiele nach Noten irgendwie. Aber ja, auch in der Band, wo ich jetzt spiele, darf ich immer so ein bisschen improvisieren. Und ich lerne es auch, aber mir bringt es auch Spaß, muss ich sagen. Alles klar, Solo oder Ensemble?
Also ich spiele sehr gern im Ensemble. Ich spiele auch tatsächlich noch in einem professionellen Ensemble, Hannover Grammophons. Wir spielen so die Schlager der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich mache das seit über 35 Jahren oder seit knapp 40 Jahren, muss ich sagen. Also das hat im Studium begonnen und dann waren es immer wieder wechselnde Besetzungen. Und jetzt ist das sehr also professionell geworden, also mit Leuten. Also ich bin der einzige Schulmusiker da drin und die anderen sind zum Teil so aus den beiden Orchestern in Hannover, also der Radiophilharmonie oder dem Opernhausorchester. Und es sind auch einige Freelancer da drin, die halt ja von Musik machen leben. Macht sehr viel Spaß. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Spiele definitiv extrem gerne im Ensemble. Und wenn ich übe, spiele ich tatsächlich gerne Solostücke. Ich trete auch mit der Klarinette nicht mehr auf, außerhalb dieses Ensembles, einfach weil ich viel zu wenig Zeit zum Üben habe, leider. Das ist ja auch nicht mein Schwerpunkt. Ist auch als Schulmusiker eigentlich nicht mein Schwerpunkt, sondern an der Hochschule geht es eben um musikpädagogische Forschung vor allem und um die Lehramtsausbildung.
Gut, Thema Musikvideos. Sind Musikvideos wichtig oder sind sie eher egal, weil es ja um die Musik geht?
Musikvideos sind selbstverständlich wichtig, weil sie uns beispielsweise weil die visuellen Impulse, die sie bringen, uns gegebenenfalls neue Perspektiven auf die Musik auch bringen. Und dieses Zusammenspiel von visuellem Impuls und Musik, das finde ich extrem spannend. Ich finde aber auch, dass das Hören im Musikunterricht extrem wichtig ist, gerade in einer Zeit, in der wir sehr stark visuell geprägt sind. Also ein Kollege von mir hat mal gesagt, wir sehen heute Musik. Und er hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es so im internationalen Rahmen häufig heißt, so I'm gonna watch that piece on YouTube. Und nicht, I'm gonna listen to it. Und insofern finde ich es eine große Chance vom Musikunterricht, mal Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass man Musik eigentlich auch hören kann, mit geschlossenen Augen, fokussiert rein auf die Musik. Das wäre doch mal ganz cool und was Besonderes, das zu hören. Und auch wenn wir Musik downloaden, so mit Kopfhörer, dann gucken wir auch so, was so in unserer Umgebung denn so passiert, in der U-Bahn oder beim Joggen, ne? Also wenn wir Musik hören. Und Ich finde das spannend, mal sich klarzumachen, dass man Musik einfach auch nur mal hören kann. Nur hören. Wunderbar.
Ja, das finde ich eine tolle Aussage, zu sagen, man kann Musik auch eigentlich nur mal hören.
So, das passiert, ja, nee. Aber verstehen Sie, ich glaube, das passiert viel zu, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, es passiert viel zu wenig. So konzentriert.
Ja, wir gehen nachher im Interview auch nochmal drauf ein. Ich habe ja das
okay, eine alles klar,
dann in die Richtung.
Okay, dann werde ich es jetzt nicht vertiefen.
Ich finde das sehr spannend. Es gibt ja auch immer die ganzen Musikvideos jetzt alle, nicht nur noch auf YouTube, sondern auch auf Spotify. Da kann man dann ja auch auf Video klicken und bekommt dann Michael Jacksons Thriller-Video vorgespielt oder was Aktuelleres. Aber ja, ich finde das sehr spannend. Jetzt kommen wir zu der letzten Einstiegsfrage und dann fangen wir auch richtig mit dem Text an. Musikunterricht mit Humor oder mit Ernst? Oder mit beidem?
Mit beidem. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Musikunterricht also jetzt muss ich mal vorsichtig formulieren, damit ich mir ja keine Feinde mache, aber dass Musikunterricht manchmal sehr an der Oberfläche kratzt. Mhm. Ja, wir geben uns zufrieden damit, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern mal Musik machen und die einfach nur richtige Töne spielen, ohne dass wir Stücke wirklich musikalisch angemessen gestalten. Wenn ich mir vorstelle, wir spielen auf einem wirklich Anfängerniveau Musik und gestalten das aber musikalisch toll, dann haben wir unglaublich viel erreicht. Und gehört unter anderem dazu, dass wir Musik ernst nehmen und Musikunterricht ernst nehmen. Aber selbstverständlich geht es darum, dass wir das Ganze nicht angstbesetzt machen. Also wer irgendwelche Ängste hat, ist ja auch plausibel, lernt nicht. Sondern das muss alles geprägt sein. Es muss alles geprägt sein von einem Klima gegenseitiger Wertschätzung. Dafür sind wir verantwortlich, das herzustellen, dieses Klima herzustellen. Also deswegen beides zusammen, Ernsthaftigkeit ohne Angst selbstverständlich und Humor, ohne dass wir Menschen vorführen mit unserem Humor oder unserer Ironie.
Schöne Antwort, ich denke, da kann man auf jeden Fall etwas draus mitnehmen. Dann vielleicht jetzt einmal zu dem eigentlichen Inhalt dieser Podcast-Folge. Und zwar soll es ja um das antike Griechenland gehen, um Aristoteles Handlungstheorie und wie man sie auf Musikpädagogik beziehen kann. Ja, ich würde vielleicht vorschlagen, dass Sie einmal Ihren Text vorstellen und was da Ihr Ansatz vielleicht auch ist. Denn Aristoteles bezieht sich im Text ja gar nicht speziell auf Musik. Also das ist ja schon eine ziemliche Leistung, dass man das alles auch auf Musik bezieht. Ja, ich würde sagen, ich würde Ihnen da viel Freiraum lassen, dass Sie für die Hörerinnen des Podcasts das einmal ja zusammenfassen, umreißen. Ich weiß nicht genau, wie Sie es nennen wollen, aber viel Spaß dabei.
Okay, viel Spaß beim Zuhören. Das ist eine sehr offene Frage. Und ich weiß halt auch wirklich nicht, wie ich das jetzt so runterbrechen kann, denn es sind ja sehr komplexe Probleme. Und ich will jetzt, wenn es jetzt gleich um Aristoteles geht, gleich mal zu Anfang sagen, dass ich Aristoteles aus musikpädagogischer Perspektive gelesen habe, dass ich vieles, was für gegebenenfalls für Philosophen auch noch wichtig ist, weggelassen habe, dass ich extrem stark vereinfacht habe. Das werde ich auch in diesem Interview hier tun, einfach weil es sonst sehr komplex wird und sehr schwer zum Zuhören. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mal geguckt, was schreibt Aristoteles eigentlich über Handlung? Warum habe ich das gemacht? Weil es eine fachdidaktische Diskussion gibt. Diese fachdidaktische Diskussion bezieht sich auf die Frage, warum machen wir eigentlich Musik mit unseren Schülerinnen und Schülern? Ja, warum machen wir an allgemeinbildenden Schulen Klassenmusizieren? Klassenmusizieren heißt das so schön. Oder in der wissenschaftlichen Diskussion auch Musikpraxis. Und jetzt haben die Leute offensichtlich gedacht, okay, es gibt einen Begriff, der heißt Musikpraxis. Und in diesem Begriff Musikpraxis kommt der Begriff Praxis vor. Und irgendjemandem scheint aufgefallen zu sein, oh, auch Aristoteles verwendet ja den Begriff Praxis und schwupps ist man bei Aristoteles. So, und ich wollte mir einfach mal ansehen, macht das überhaupt Sinn? Ergibt es Sinn, sich mit einem Autor zu befassen, der im 4. Jahrhundert vor Christi Geburt gelebt hat? Jedenfalls bei musikpädagogischen Fragestellungen. Macht es bei musikpädagogischen Fragestellungen Sinn, sich mit so einem Autor zu befassen? Ist knapp 2500 Jahre her. Der hatte eigentlich ganz andere Themen. Der hat zwar, und das ist auch für uns tatsächlich interessant und aktuell, also philosophische Bücher über Ethik, Politik, Erkenntnistheorie und so weiter verfasst. Die sind für uns tatsächlich, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht nur aus historischem Interesse interessant, wenn man sie aktualisiert. Ich habe mich in diesem Aufsatz mit der nikomachischen Ethik beschäftigt, weil da der Praxisbegriff eine große Rolle spielt und weil ich auch finde, das ist gegebenenfalls, wenn man sich denn mit Aristoteles beschäftigen will, auch ergiebig. Also mein erstes Motiv, mich mit Aristoteles zu beschäftigen, war, dass mir aufgefallen ist, es gibt eine Diskussion über das Klassenmusizieren und da bezieht man sich auf Aristoteles. Und mein zweites Motiv war, dass ich denke, wenn ich mich mit Themen beschäftige, die sehr weit weg sind, wenn ich mich mit Gedanken eines Autors beschäftige, der zeitlich sehr weit weg ist, also knapp 2500 Jahre, 4. Jahrhundert vor Christi Geburt, das ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, unvorstellbar weit weg. Wir wissen einiges über diese Zeit, wir wissen nicht alles, wir konstruieren uns ja ein Bild von Geschichte. Und ich habe dann gedacht, Das ist ein Autor, der gegebenenfalls ganz anders denkt als wir, der auf jeden Fall eine andere Perspektive auf die Welt hat als wir. Und es könnte ja sein, dass wenn ich Musikunterricht aus dieser Perspektive betrachte und das Klassenmusizieren, so wie ich es als Lehrender erlebt habe oder wie ich es auch erlebe, wenn ich Unterricht beobachte, wenn ich aus dieser Perspektive da mal drauf gucke, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, ja, dass ich Ideen bekomme, Musikunterricht weiterzuentwickeln. Und darum geht es ja an Hochschulen und Universitäten, dass wir versuchen, Ideen zu bekommen, Musikunterricht weiterzuentwickeln, neue Perspektiven auf Musikunterricht einzunehmen. Und das ist ein wichtiger Aspekt an Hochschulen. Also wenn es ums Klassenmusizieren geht, dann frage ich mich auch immer, warum muss das denn immer oder häufig angeleitetes Musizieren sein? Warum spielt beispielsweise das Komponieren von Musik, die Musikproduktion, immer noch eine, aus meiner Sicht jedenfalls, so wie ich das wahrnehme, immer noch eine geringe Rolle? Ich habe mal vorgeschlagen, dass wir Musikproduktionsklassen analog zu Bläserklassen und Chorklassen im Musikunterricht einrichten. Also Musikproduktionsklassen, wo es wirklich darum geht, Musik zu komponieren, Musik zu produzieren, Musik mixen zu können, mastern zu können, Controller einzusetzen, sich mit den ganzen digitalen Entwicklungen zu beschäftigen, die wir heute haben. Also wie können wir beispielsweise den Vorschlag einer KI, die was komponiert, weiterentwickeln? Wie können wir das weiter komponieren? Und so weiter. Das gibt es meines Wissens an Schulen noch nicht oder eher weniger, jedenfalls nicht als zweijährigen Lehrgang, so wie bei Bläserklassen. Also auf solche Ideen sollte man kommen und das wird, glaube ich, wenn man sich mit Digitalisierungsprozessen beschäftigt, auch eintreten. Denn das ist ja die große Chance digitaler Instrumente oder digitaler Medien, dass wir heute die Möglichkeit haben, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben können, Musik zu komponieren und zu produzieren, ohne dass sie ein Instrument spielen können oder Noten spielen können. Also sie müssen halt einen Controller bedienen können oder ein Notensatzprogramm bedienen können. Und dann können sie eben das, was sie eingeben, das müssen sie dann nicht auf dem Klavier spielen können, sondern sie bekommen ein unmittelbares Feedback. Also nochmal zurück zu Ihrer Frage. Es sind zwei Motive, die mich veranlasst haben, mich mit Aristoteles zu beschäftigen. Einmal, mir ist ganz klar, der ist weit weg. Aristoteles interessiert sich überhaupt nicht für Musikunterricht und überhaupt nicht für Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen in spätmodernen industriellen Zeiten und auch in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung. Aber er kann uns gegebenenfalls in der Auseinandersetzung mit seinen Gedanken eine neue Perspektive auf Musikunterricht geben. Ob mir das gelungen ist in dem Aufsatz, weiß ich gar nicht. Aber es ging mir auch darum, mich einfach zu vergewissern. Es ging um Vergewisserung dessen, was wir eigentlich so tun im Musikunterricht, wenn wir Schülerinnen und Schüler motivieren, sich mit Musik auseinanderzusetzen, sich praktisch mit Musik auseinanderzusetzen, wenn wir sie motivieren, gemeinsam zu musizieren. Darum ging es mir.
Vielen Dank. Das ist ein schöner Umriss vielleicht auch dieses kleinen Aufsatzes. Und dann steigen wir direkt mit der ersten Frage ein. Die ist auch noch ziemlich allgemein gehalten. Was ist am aristotelischen Verständnis zum guten Leben heute noch für uns interessant? Also Bezug auch meines Seminarthemas vielleicht auf diesen Aufsatz. Also was sagt Aristoteles vielleicht zum guten Leben und was ist da für uns interessant?
Das hat viel zu tun. Also die Frage hat viel zu tun mit der Beziehung von gutem Handeln und gutem Leben. Und ich würde jetzt gern was darüber sagen, wie gutes Handeln und gutes Leben nach Aristoteles in Beziehung steht. Da muss ich ein bisschen weiter ausführen. Wenn wir uns klar machen, was er unter einer Handlung oder unter dem Begriff Praxis versteht. Handlung heißt in dem Zusammenhang, in dem wir hier reden, Praxis bei Aristoteles. Dann wird es vielleicht klarer, was er unter gutem Leben versteht. Und dann können wir überlegen, was das Ganze gegebenenfalls mit Musikunterricht zu tun hat. Da geht's, das will ich gleich mal vorwegnehmen, mir vor allem darum, dass wir Schülerinnen und Schüler zeigen, dass wir uns an Vernunft orientieren, dass wir vielleicht freier Musik machen, als wir es gegebenenfalls tun, wenn wir uns darüber keine Gedanken machen. So, was versteht Aristoteles unter Praxis? Wie definiert er den Begriff Praxis, also Handlung? Und da finde ich, gibt es in der nikomachischen Ethik eine interessante Stelle, die würde ich hier gerne einmal vorlesen, weil es da auch um Gutheit geht oder das gute Leben. Er schreibt also Folgendes: Da nun die gegenwärtige Abhandlung nicht, wie unsere anderen, auf theoretisches Wissen ausgerichtet ist, denn wir erforschen die Gutheit nicht, damit wir wissen, was sie ist, sondern damit wir gut werden, da unsere Untersuchung sonst ganz nutzlos wäre, müssen wir den Bereich der Handlungen untersuchen, das heißt fragen, wie man sie tun sollte. Denn die Handlungen sind, wie wir gesagt haben, ausschlaggebend auch dafür, wie die Dispositionen beschaffen sein werden, die in uns entstehen. Also es geht ihm nicht, sagt er in diesem Absatz, es geht ihm nicht um theoretisches Wissen. Es geht ihm nicht um die Frage, was können wir wissen? Es geht ihm nicht um theoretische Philosophie oder um Erkenntnistheorie. Denn er sagt, wir erforschen die Gutheit, damit wir gut werden. Das ist also genau die Frage. Was sollen wir tun? Wie sollen wir angemessen handeln? Wie sollen wir moralisch angemessen handeln, damit wir gut handeln und gut werden? Und deswegen, so schreibt er, müssen wir den Bereich der Handlungen untersuchen. Das heißt, wir müssen fragen, wie man sie tun sollte. So. Und Handlung heißt bei ihm, wie gesagt, in diesem Zusammenhang Praxis. Dabei interessiert ihn, wenn er Handlungen untersucht, wie Handlungen zu entsprechenden Charaktereigenschaften, dafür verwendet er den Begriff Disposition, führen, zu entsprechenden Charaktereigenschaften führen, die zu moralisch angemessenem, tugendhaftem Handeln beitragen. Also Aristoteles unterscheidet sogenannte Charaktertugenden und Verstandestugenden. Zu den Verstandestugenden gehören Weisheit, Verständigkeit und Klugheit. Klugheit heißt auf Altgriechisch Phronesis, das sage ich deswegen, weil wir da nachher gegebenenfalls nochmal uns drüber verständigen werden, was das eigentlich so ist. Also das sind die Verstandestugenden, Weisheit, Verständigkeit und Klugheit zum Beispiel, gibt noch ein paar mehr. Und zu den Charaktertugenden gehören zum Beispiel Tapferkeit und Gerechtigkeit, da gibt es auch noch ein paar mehr. Wie wir diese Tugenden erwerben, das ist auch unterschiedlich. Die Verstandestugenden erwirbt man durch Belehrung, also durch Unterricht oder Anleitung. Und die Charaktertugenden, sagt er, erwirbt man durch Gewöhnung, also durch tugendhaftes Handeln. Durch tugendhaftes Handeln erwirbt man die entsprechenden Charaktereigenschaften, Disposition, sagt er ja. Also, ich werde tapfer, wenn ich ganz häufig tapfer handle und möglichst schon in früher Kindheit, und dabei orientiere ich mich an meinem sozialen Umfeld, gegebenenfalls auch an denjenigen, die mich erziehen. Das ist also für ihn extrem wichtig. Es ist unser Handeln mit unserem sozialen Umfeld entscheidend und auch unser Verhalten in entsprechenden herausfordernden Situationen. Also er schreibt, das zitiere ich jetzt auch nochmal, indem wir im Verkehr mit anderen Menschen so oder so handeln, also im Verkehr mit anderen Menschen heißt mit unserem sozialen Umfeld, werden die einen von uns gerecht, die anderen ungerecht. Und indem wir in Gefahrensituationen handeln und uns ans Fürchten oder Mut haben gewöhnen, werden wir tapfer oder feige. Ja, tapfer, wenn wir Mut haben, wenn wir uns daran gewöhnt haben, und feige, wenn wir uns ans Fürchten gewöhnen. Und an diese Gedanken anschließend spricht Aristoteles in der nikomachischen Ethik davon, dass wir gut handeln müssen. Auf Altgriechisch heißt das eupratein, gut handeln. Das heißt, ein moralisch gutes Leben beruht auf Handlungen. Es beruht nicht darauf, passiv zu sein. Ja, wir müssen handeln. Und das Ziel guter Handlungen und insgesamt das Ziel menschlichen Strebens ist Glück, Eudaimonia. Und Glück verwirklicht sich in moralisch gutem Handeln. So, es gibt noch einen anderen Weg zum Glück, aber der spielt hier keine Rolle. Das ist das theoretische Leben. Das lassen wir hier mal weg, das würde zu weit führen. Entscheidend ist auch, hinter dieser Argumentation steht ein Menschenbild, das den Menschen als Wesen sieht, das zu vernunftgeleitetem Handeln fähig ist und dass die Aufgabe, Aristoteles spricht von Funktion, dass die Aufgabe des tugendhaften Menschen darin sieht, der Vernunft gemäß moralisch gut zu handeln. Und dabei ist, wie gesagt, moralisch gutes Handeln Ausdruck glücklichen Lebens. Das heißt, die Einheit von Tugendhaftigkeit und Glück ist nach Aristoteles wesentliches Merkmal eines gelungenen Lebens. So, und jetzt können wir schauen, ob diese Gedanken irgendwas mit Musik zu tun haben oder ob wir sie auf Musik beziehen können. Und ich habe dazu einfach mal den Vorschlag gemacht, mal zu gucken, also Aristoteles spricht von Charaktertugenden, und können wir diese Charaktertugenden vielleicht mal musikbezogen ergänzen? Dann habe ich mal überlegt, was könnte eine musikbezogene Tugend sein? Und eine Tugend, wenn man so will, die für das angemessene musikalische Handeln entscheidend ist, heißt Musikalität. Und selbstverständlich weiß ich auch, Musikalität ist keine Tugend. Und Musikalität ist schon gar nicht eine Tugend im Sinne von Aristoteles. Aber man kann ja doch, wenn man sich schon auf Aristoteles beziehen will oder wenn man sich mit ihm schon aus musikpädagogischer Perspektive beschäftigen will, dann kann man ja mal ein Gedankenexperiment machen und Musikalität analog zu den aristotelischen Charaktertugenden auffassen. Und wenn man das tut, erhält man die Chance, sich Facetten dieses Begriffes Musikalität zu vergegenwärtigen, die man vielleicht bisher noch nicht oder noch nicht in deutlicher Weise wahrgenommen hat. So, was meine ich mit Musikalität? Ich meine damit eine umfassende Kompetenz, die sich beispielsweise in der musikpraktischen Fähigkeit zeigt, Musik angemessen und musikalisch gestalten zu können. Musikalität impliziert auch das Hören von Musik, denn wir müssen ja, wenn wir Musik hören, das, was wir hören, in irgendeiner Weise sinnvoll geordnet hören oder als sinnvoll geordnet konstruieren. Und beides, also musizieren und Musik hören, setzt die Fähigkeit voraus, sich von Musik emotional berühren zu lassen. Also das verstehe ich unter dem Begriff Musikalität. So, und jetzt kann man gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Charaktertugenden und Musikalität? Der Erwerb ist ähnlich. Wir erwerben Musikalität auch durch, Aristoteles würde sagen, durch Gewöhnung. Wir werden gegebenenfalls musikalisch durch kontinuierliches Training im angemessenen Musizieren über einen längeren Zeitraum hinweg. Und analog zur Handlungstheorie des Aristoteles setzt musikalisches Handeln auch die Verantwortung der Handelnden voraus. Also darüber habe ich im Moment noch nicht gesprochen. Aristoteles hat im Kontext seiner Handlungstheorie erklärt, dass Handelnde letztlich selbst für ihre Handlungen verantwortlich sind. Und diese Auffassung halte ich auch plausibel in Bezug auf das musikalische Handeln. Gerade in schulischen Kontexten, die Verantwortung der Handelnden, also die Verantwortung insbesondere der Schülerinnen und Schüler, dürfte sich, wenn man mal überlegt, wo kann ich Verantwortung abgeben, dürfte sich insbesondere auf die Wahl der Musik oder des Musikstückes, die die Schülerinnen und Schüler spielen möchten, beziehen und auf die Art, wie ich diese Musik, wie die Schülerinnen und Schüler diese Musik musikalisch gestalten wollen. Das heißt, auf Musikunterricht bezogen, wir übertragen den Jugendlichen in weiten Teilen die Verantwortung für ihr musikalisches Handeln. Zu Beginn ihres Unterrichts werden sie durchaus angeleitet, aber entscheidend finde ich das Ziel dieser Anleitung, nämlich dass Jugendliche befähigt werden, ihr musikalisches Handeln selbst zu verantworten. Das heißt, selbst verantworten zu können, mit welcher Musik sie sich musikalisch handelnd auseinandersetzen und wie sie diese Musik musikalisch gestalten wollen. Und dabei geht es, wenn wir Musikalität in diesem Zusammenhang als Tugend sehen wollen, geht es ja insgesamt um tugendhaftes Handeln. Und stark vereinfacht gesagt bedeutet das, der Unterricht muss sich insgesamt an moralischen Kriterien messen lassen. Angstbesetztes Unterrichten entspricht diesem hohen Anspruch nicht. Und ein tugendhaftes Musizieren in diesem Sinne ist auch ein Modell für verantwortliches, das heißt also selbstbestimmtes Handeln. Und das ist ja das, worauf Schule auch zielt, dass wir Schülerinnen und Schüler befähigen, genau, mündig zu sein, selbstständig zu handeln. Und dieses selbstständige Handeln auch sich und anderen transparent zu machen. Also zu fragen oder sich bewusst zu machen, warum handle ich so oder so und warum handle ich nicht so. Und dabei ist auch wichtig, dieses Handeln hat eine soziale Komponente. Wenn die Schülerinnen und Schüler nämlich untereinander aushandeln müssen, mit welcher Musik oder mit welchem Musikstück sie sich auseinandersetzen wollen im Unterricht und wie sie diese Musik gegebenenfalls musizieren wollen. So, das zu Ihrer Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin so ein bisschen abgeschweift. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Frage beantwortet habe.
Ja, ich fand's sehr, sehr interessant. Also die Frage zielte ja darauf ab, wie das aristotelische Verständnis zum guten Leben heute noch für uns interessant ist. Und ich denke, dass das Interesse der HörerInnen dieses Podcasts auf jeden Fall geweckt ist. Ich würde zur zweiten Frage überleiten. Und zwar, was ist musikalisch für Sie gut? Und ganz wichtig, gut ist hier bezogen auf das individuelle Leben. Denn man könnte es ja auch darauf beziehen, im Sinne gut für die Allgemeinheit oder gut für eine Gruppe.
Das bezieht sich eigentlich auf die Antwort, die ich eben schon gegeben habe. Musikalisch handeln ist gut für das individuelle Leben, wenn ich die Möglichkeit habe, selbstbestimmt zu handeln und wenn dieses Handeln in irgendeiner Weise eine moralische Qualität hat. Diese moralische Qualität liegt jedenfalls nach Aristoteles darin, dass diese Art von Handeln, die er als Praxis bezeichnet, selbstzweckhaft ist. Das heißt, ich handle nicht, um gegebenenfalls einen ökonomischen Nutzen zu haben oder ich handle nicht, um meine Macht zu erweitern oder um ganz viel Geld und Erfolg zu haben. Ich handle auch nicht, um meine Eitelkeit zu stillen, sondern ich handle um des moralisch guten Handelns willen. Dieser Zusammenhang zwischen moralisch gutem Handeln und Eudaimonia, um Glück in diesem Sinne, also dass das Handeln Ausdruck einer moralischen, tugendhaften Grundhaltung ist, das finde ich spannend. Und das finde ich spannend beim musikalischen Handeln, wenn das Musizieren als Modell dafür steht. Das hinkt so ein bisschen als Vergleich, aber ich denke schon, dass diese Art von Handeln durchaus, sagen wir mal, bei Aristoteles irgendwo angelegt ist. Obwohl Aristoteles sich definitiv nicht für Musik interessiert. Ja, Musik in Schulklassen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Was ich ganz wichtig finde, ist die Verantwortung. Und das ist doch etwas, was vielleicht zu wenig im Musikunterricht vorkommt, wenn es um Klassenmusizieren geht. Da ist es doch häufig so, vor allem auch in AGs so, dass Schülerinnen und Schüler im Chor singen oder in der Bläserklasse ihre Instrumente spielen, gemeinsam musizieren. Dieses Musizieren wird aber von der Lehrerin oder dem Lehrer angeleitet. Und die Schülerinnen und Schüler haben gegebenenfalls viel zu selten die Möglichkeit, mal zu gucken, oh, was passiert eigentlich, wenn ich diese Stelle laut spiele? Was passiert eigentlich, wenn ich diese 5 Takte nicht laut, sondern leise spiele? Wie ändert sich gegebenenfalls die Wirkung der Musik? Was passiert, wenn ich hier ein Crescendo mache, da ein Decrescendo? Sowas. Das sollte man, und ich glaube, es ist auch möglich, das sollte man mit Schülerinnen und Schülern durchaus auch diskutieren, damit sie irgendwann mal befähigt werden, sich selbst auszudenken und auch schlüssig begründen zu können, wie sie ein Stück musikalisch gestalten wollen. Und das steht dann als Modell für eine, also das wäre dann eine mündige, selbstbestimmte Auseinandersetzung mit Musik und die würde als Modell stehen für weitere Handlungen in anderen Bereichen unseres Lebens, für weitere autonome, selbstbestimmte Handlungen in anderen Bereichen unseres Lebens.
Wenn ich das in meinem Musikunterricht so hinbekomme, bin ich schon mal ziemlich zufrieden und gehe mit einem guten Gewissen wieder meinen Kaffee im Lehrerzimmer trinken. Vielleicht dann direkt schon zur nächsten Frage. Bezogen auf die Phronesis, die Klugheit, es gab eine kleine Frage, während ich Ihren Text vorgestellt habe im Seminar, zu dem Verhältnis von Allgemeinem und Einzelnen. Da bezieht sich Aristoteles ja auch drauf. Ich habe da eine kleine Folie zugemacht. Er hat ein Zitat auch geschrieben, die Klugheit hat nicht nur mit dem Allgemeinen zu tun, vielmehr muss sie auch das Einzelne erkennen. Denn sie ist handlungsbezogen und das Handeln betrifft das Einzelne. Und da geht es ja so ein bisschen um Theorie versus Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob man sie zustimmen Sie mir zustimmen würden, wenn ich sage, manchmal sind erfahrenere Menschen ohne allgemeines Wissen bessere Handelnde als theoretisch Gebildete, weil Handeln eben situativ bezogen ist. Und da kommt man ja dann irgendwie ziemlich schnell zu dem Schluss, dass man sagt, Gewöhnung, also Erfahrung, ist wichtiger als bloße theoretische Normen. Vielleicht erstmal die Frage, habe ich das richtig verstanden? Würden Sie mir da einigermaßen zustimmen?
Ja, Aristoteles würde dem, wie Sie sagen, einigermaßen zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass aus der Argumentation hervorgeht, dass die Gewöhnung an Handeln, an moralisch gutes Handeln uns hilft, spontan im Einzelfall richtige Entscheidungen zu treffen und richtig zu handeln. Es ist aber ein bisschen schwierig, finde ich, die Verstandestugend der Klugheit und die Charaktertugenden gegeneinander auszuspielen. Denn es ist wirklich so, dass beide zusammenwirken. Das muss man einfach sich klar machen. Also ich kann es, wie gesagt, hier nur vereinfacht darstellen. Das ist sind sehr komplexe Gedanken. Und ich finde das auch, so wie Aristoteles, also das ist ja in der Textüberlieferung auch schwierig, habe ich den Eindruck. Das ist halt auch, wie ich finde, schwer, also wirklich schwer zu verstehen. Also Aristoteles geht zunächst mal darauf ein, inwieweit wir über unsere Handlungen, die wir vorhaben, nachdenken. Also Nachdenken heißt bei ihm Überlegung, und er fragt, welche Rolle spielt die Überlegung beim Handeln. Und da sagt er, die Überlegung bezieht sich nicht auf das Handlungsziel, sondern auf die einzelnen Handlungsschritte, die nötig sind, um das entsprechende Ziel zu erreichen. Und sie bezieht sich auf die Abfolge der Handlungsschritte. Also ein Arzt, so sagt Aristoteles, will seine Patienten heilen. Das ist sein Ziel. Und dazu muss er bestimmte Handlungsschritte und eine Abfolge bestimmter Handlungsschritte durchführen. Und darauf bezieht sich die Überlegung. Und jetzt kommt die Klugheit, also die Phronesis, ins Spiel. Sie leitet nämlich das Überlegen. Und da ist allerdings wichtig dabei, das geht über die Überlegung ein bisschen hinaus, dass man sich klar macht, dass die Klugheit in Aristoteles Argumentation die Tugend ist, die moralisch gutes Handeln überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Also die Klugheit versetzt die Menschen in die Lage, moralisch gut zu handeln. Er spricht in diesem Zusammenhang auch davon, dass durch Klugheit geprägtes moralisch gutes Handeln Selbstzweck ist. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Also das Handeln ist Ausdruck seines moralischen Wertes und damit auch Ausdruck der tugendhaften Persönlichkeit, die handelt und die sich in diesem Sinne durch Klugheit auszeichnet. Also kluge Menschen vollziehen Handlungen, und das ist ganz wichtig, denn hier geht es auch um den sozialen Bereich. Kluge Menschen vollziehen Handlungen, die ihnen selbst und der sozialen Gemeinschaft, nämlich der antiken Polis, also der sozialen Gemeinschaft des antiken Stadtstaates, zuträglich sind. Und damit wird sozusagen die Vorstellung, die Aristoteles von einem guten bzw. glücklichen oder gelingenden Leben hat, nochmal konkretisiert. Ja, das glückliche Leben eines Individuums entspringt einer von sozialer Verantwortung geprägten Haltung, die jede seiner Handlungen fundiert. Das ist extrem aktuell.
Ja.
Wenn man sich mal klar macht, dass im Moment weltweit liberale Demokratien, also Staaten, die liberale Demokratien als Verfassung haben, auf dem Rückzug sind.
Ja.
Und wenn man sich mal klar macht, dass Demokratien, das kann man in so Demokratietheorien nachlesen, dass Demokratien nur dann funktionieren, wenn Menschen so etwas haben wie Gemeinsinn und wenn sie nicht nur ihren eigenen Interessen folgen, sondern wenn sie auch soziale Verantwortung haben. Nur dann funktionieren Demokratien.
Ja.
Und das ist das, was Aristoteles hier eigentlich auch sagt. Das finde ich schon wichtig. Entscheidend ist aus meiner Sicht, wenn man sich das jetzt, wenn man darüber nachdenkt, also über das Verhältnis von Klugheit und Charaktertugenden, dass beides zusammenwirkt und dass man vielleicht nicht beides gegeneinander ausspielen sollte. Aber das ist, haben Sie ja auch schon angemerkt, für Aristoteles ist klar, dass ein von Tugenden durchdrungener Charakter die Klugheit oder die Überlegung erst in zweiter Linie benötigt. Ja, denn ein Mensch mit diesem Charakter wird im Einzelfall, weil er an tugendhafte Handlung gewöhnt ist, angemessen und richtig handeln. So, also Aristoteles ist wichtig, dass überhaupt gehandelt wird und dass man nicht einfach über moralische Normen nachdenkt und dann überlegt, wie könnte ich im jeweiligen Einzelfall handeln, und dass man eben nicht lediglich theoretisiert, sondern dass gehandelt wird. Und das ist eben auch, das finde ich auch plausibel, denn darauf hat auch anderer noch lebender Philosoph aufmerksam gemacht, Ulrich Potterst. Ist doch eigentlich ganz klar, wir überlegen nicht bei jeder Handlung, die wir ausführen, welche Folgen das haben könnte oder ob die Handlung angemessen ist oder nicht. Und in unserem sozialen Umfeld handeln wir doch eigentlich routiniert, spontan, ohne lange zu überlegen. Und das würde anders ja auch gar nicht funktionieren. Wenn wir bei jeder Handlung, die wir ausführen, lange überlegen würden, dann würden wir vermutlich irgendwann gar nicht mehr handeln. Andererseits, und darauf hat Ulrich Potterst aufmerksam gemacht, birgt das auch die Gefahr, dass unsere Handlung von Emotionen geleitet wird und nicht von unserer Vernunft. Mhm. Und deswegen hat Ulrich Potterst vorgeschlagen, die Rolle der Überlegung noch einmal anders als bei Aristoteles zu denken, nämlich als eine Grundhaltung, die gekoppelt ist mit einer weiteren Grundhaltung, nämlich der Grundhaltung des Handlungsaufschubs. Das hat dann gegebenenfalls zur Folge, dass wir spontanen Stimmungen, Potterst spricht von temporären Impulsen, nicht einfach folgen, sondern diesen Stimmungen, diesen Impulsen gegenüber unserer Autonomie bewahren. Und da schreibt Potterst sogar, Personen, die in konkreten Lebenslagen womöglich und sinnvoll Handlungsaufschub mit Überlegung zustande bringen, können im Vergleich zu stark impulsanfälligen Menschen freier heißen. So, und das ist halt ein Vorschlag zur Aktualisierung des Aristoteles aus der Perspektive des Freiheitsbegriffs. Das steht so, das sagt auch Potterst, bei Aristoteles nicht drin. Ja, das ist bei Aristoteles so nicht angelegt. Aber ich finde das eben auch jetzt auf Musik oder Musikpraxis bezogen interessant, dass wir sagen, wir überlegen doch, bevor wir musizieren, wie wir ein Stück musikalisch gestalten wollen und musizieren nicht einfach drauf los, unseren Emotionen und Stimmungen folgend. Selbst wenn wir improvisieren, dann haben wir ja vorher bestimmte Pattern eingeübt und da folgen wir bewusst Emotionen und Stimmungen, aber wir machen das bewusst, es ist nicht gänzlich, also ich vermute mal nicht gänzlich vernunftfrei, dann wäre das vielleicht keine gute Improvisation. Also es geht um ein von Überlegung, von Phronesis geleitetes Musizieren, nicht um ein bloßes Drauflos-Musizieren. Und dann ist das Musizieren tatsächlich freier als ein von spontanen Stimmungen oder Emotionen geprägtes Musizieren. Und vielleicht dann musikalisch auch besser. Und auch da wird das Musizieren beispielhafter Ausdruck autonomer Handlungsmöglichkeiten des Menschen. Und das finde ich, wie gesagt, in schulischen Kontexten, gerade in der heutigen Zeit, extrem wichtig.
Danke für diese ausführliche Antwort. Potterst sagt ja auch, dieser Handlungsaufschub oder die Überlegung als inneres Handeln ermöglichen spontane Stimmungen und Impulse zu kontrollieren, ja, statt ihnen blind zu folgen. Und es gibt dann ja auch quasi diese Freiheit, wenn man nicht jetzt jedem Affekt irgendwie direkt folgt, freier zu handeln, wenn ich das so verstanden habe.
Genau.
Ja, dann hatten wir im Seminar eine Frage von einer Kommilitonin von mir, und zwar, könnte man erfahrene Menschen ohne theoretisches Wissen als Street Smart und nur theoretisch Gebildete als Book Smart bezeichnen? Also einfach so eine Art anderes Wort dafür. Würden Sie da zustimmen oder würden Sie sagen, nee, das ist zu allgemein? Das würde mich interessieren.
Also das ist natürlich sehr allgemein. Ich kenne jetzt diese Begriffe nicht, Street Smart und Book Smart und welche Konnotationen die haben. Grundsätzlich ist es aber richtig. Aristoteles würde sagen, wenn ich an meinetwegen tapferes Handeln gewöhnt bin, wenn ich tapfer bin, dann werde ich auch, oder dann ist die Chance sehr groß, dass ich im Einzelfall auch tapfer handle. Aber wie gesagt, Die Gefahr ist, dass ich mich dann im Einzelfall gegebenenfalls von Stimmungen leiten lasse und dass es manchmal vielleicht besser ist, so eine Grundhaltung des Handlungsaufschubs auch zu entwickeln. Aber in der Tat habe ich den Eindruck, dass bei Aristoteles die Charaktertugend für den Einzelfall eine größere Rolle spielt als die Verstandestugend der Klugheit.
Ja.
Ja, die Klugheit gibt Hinweise auf den Einzelfall. Ja, also dass man, Aristoteles geht es häufig auch darum, die Mitte zwischen zwei extremen Handlungsalternativen zu finden. Es muss nicht die genaue Mitte sein, also spricht von Mesotes. Im Fall von Tapferkeit wäre das Tollkühnheit auf der einen Seite und Feigheit auf der anderen Seite. Und im Einzelfall könnte es ja tollkühn sein, einen überlegenen Gegner, von dem man genau weiß, der ist überlegen, der wird mich töten, anzugreifen. Dann wäre es auch nicht feige, ihn nicht anzugreifen. Aber müssen wir überlegen, was tut man dann? Und es wäre aber nicht tapfer, ihn einfach anzugreifen, sondern tollkühn. Das ist nicht gut, ne? Man wird ja dann getötet.
Ja, ja, ich hätte auch überlegt, man könnte ja Street Smart so mit, ja, Bauernschlau wäre vielleicht ein deutsches Wort, was wir verwenden würden. Ja, und dann theoretisch Gebildete mit Booksmart im Sinne von so aus Büchern schlau.
Also Bauernschlau wird, glaube ich, bei uns mit negativer Konnotation
verwendet. Ja, genau. Ich finde es eigentlich gar nicht so negativ. Also,
Ach so, okay.
Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es so negativ konnotiert ist, weil es sagt ja im Prinzip, okay, jemand handelt irgendwie in gewisser Weise so, wie er es aus Erfahrung gelernt hat, dass es funktioniert. Und dann funktioniert es ja auch. Also ich würde das jetzt nicht direkt negativ konnotieren, aber vielleicht ist es auch nur meine individuelle Ansicht und es gibt eine bessere Definition davon.
Also wenn man, vielleicht kann ich noch eine Sache ergänzen, wenn man sich mal überlegt, wenn man das mal auf Musik bezieht, Leute, die sehr musikalisch sind, die würden gegebenenfalls ein Musikstück auch intuitiv musikalisch spielen beim ersten oder zweiten Mal. Und andere müssen eben länger überlegen. Vielleicht kann man, ist das,
ja,
vielleicht kann man sich das so vorstellen. Also Street Smart in diesem Sinne, da würde Aristoteles sicher auch zustimmen.
Ja, schöne Idee. Ist mir gar nicht in den Kopf gekommen, so das anhand des Musikstücks daran zu gehen. Ja, apropos Musik, wir kommen wieder zurück zur Musik und zwar zum Hören, was Sie auch schon angesprochen haben. Hören kann laut Ihnen als eine Form des Handelns zu einem guten Leben führen? Fragezeichen. Könnten Sie noch einmal erklären, warum Sie das so sehen? Also vielleicht auch als Erklärung für die HörerInnen. Wenn wir eigentlich in der Musikpädagogik vom Handeln sprechen, meinen wir eher das aktive körperliche Musik machen, dass man irgendwie Tasten drückt oder eben in eine Klarinette bläst, wie auch immer. Aber Sie sagen ja auch explizit, Hören ist auch eine Form des Handelns und kann auch deswegen zu einem guten Leben führen. Gerne das noch einmal ein bisschen genauer ausführen.
Ja, also dieser Philosoph Ulrich Potters und noch ein anderer Philosoph Thomas Metzinger, die sprechen explizit von innerem Handeln. Inneres Handeln ist sowas, ein bisschen vereinfacht gesagt, sowas wie Nachdenken und oder Überlegen. Ich habe, darauf macht Ulrich Potters aufmerksam, wenn ich innerlich handle, nicht so sehr die Kontrolle über die Handlung wie beim äußeren Handeln. Wenn ich meinen Arm hebe, dann kann ich eben spontan dieses Armheben auch beenden. Wenn ich überlege, dann passiert es mir häufig, dass ich irgendwann mal ganz, ganz unbewusst abschweife vom Überlegen. Und das ist so ein Grund dafür, warum wir diese Überlegung nicht so wie Körperbewegung unter Kontrolle haben. Thomas Metzinger, der weist ausdrücklich darauf hin, dass die innere Handlung des kontrollierten Überlegens ein Ausdruck menschlicher Freiheit ist. Das heißt, Metzinger geht es darum, dass wir eben gerade nicht abschweifen, dass wir nicht zerstreut sind, sondern dass wir uns auf unser Überlegen fokussieren. Und es geht um das Überlegen, um das Nachdenken über wichtige Themen. Sollen wir eine Überzeugung einfach so übernehmen oder sollen wir über diese Überzeugung reflektieren, bevor wir sie gegebenenfalls übernehmen oder verwerfen? Und es geht natürlich darum, dass wir diese Überzeugung reflektieren mit wachem Geist, mit innerer Wachheit, mit der Fokussierung auf diese innere Handlung des Überlegens. Und das sei, sagt Metzinger, ein Zeichen von Selbstkontrolle, das ist der Begriff, den er nennt, Zeichen von Autonomie und das heißt von innerer Freiheit. Also bei Metzinger funktioniert es durch Meditation, sich einen wachen Geist anzutrainieren. Und das halte ich für eine wichtige Überlegung. Ja, also wir handeln innerlich mit wachem Geist. Und in dieser Art, autonom innerlich zu handeln, kann man natürlich gegebenenfalls, wenn man so will, auch auf musikalisches Handeln beziehen, indem wir nämlich uns innerlich mal vorstellen, was wollen wir denn genau musizieren. Und dann nehmen wir eine bewusste Haltung ein, auch beim Hören. Wenn wir innerlich handeln, wenn wir innerlich nachvollziehen, was hören wir gerade, dann handeln wir auch kontemplativ, ähnlich wie bei einer Meditation. Wachen Geistes verfolgen wir das, was in der Musik passiert. Wir fokussieren uns auf musikalische Abläufe und das könnte eben als meditativer Vorgang stattfinden, der uns sozusagen freier macht, eben weil wir Selbstkontrolle üben und nicht einfach spontan impulsgesteuert uns der Musik überlassen.
Ja, ich habe da direkt vielleicht auch eine Idee zu, weil ich es gerade irgendwie spannend finde, wenn ich da einhaken darf. Das klingt für mich auch so ein bisschen nach passivem, aktivem Hören, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel parallel beim Kochen irgendwie sich Musik anmacht und man achtet nicht sonderlich drauf, sondern konzentriert sich eher aufs Kochen. Oder wenn man jetzt aktiv ins Konzert geht und wirklich mit geschlossenen Augen da sitzt in der Konzerthalle und sich das Orchester anhört und das Stück und wirklich die Melodie mitverfolgt. Das klingt für mich auch so ein bisschen so als eine Form der Meditation, wie wenn man jetzt sich aktiv auf seine Atmung konzentriert und versucht, irgendwie jegliche andere Gedanken auszuschließen, die einen davon vielleicht ablenken könnten. Also ich hatte auch mal, glaube ich, auch im universitären Kontext die Auffassung gehabt, dass im Prinzip es ja sehr schade ist, dass man nicht mehr so aktiv ins Konzert geht, um sich quasi Zeit zu nehmen für die Musik, sondern dass sie so schnell erreichbar ist. Das war Kritik an Streaming auch gewesen. Und
Das finde ich eine wichtige Sache, dass wir mal uns klar machen, wie hören wir eigentlich Musik oder wie können wir Musik hören. Ich würde da nicht zwingend die Begriffe aktiv und passiv verwenden, weil ich gar nicht weiß, ob das so passiv ist, wenn wir beim Kochen Musik hören. Das tun wir vielleicht zum Moodmanagement oder weil es uns gut tut. Aber so passiv ist das gar nicht, weil wir ja auch die Musik, die wir so einfach mal so hören, ohne dass wir uns auf sie konzentrieren, die nehmen wir ja auch als irgendwie als sinnvoll geordnet wahr. Also wir nehmen wahr, da spielt jemand eine Melodie. Und wir nehmen das nicht wahr als einzelne Geräuschimpulse. Also insofern, also das klingt auch immer so abwertend, so als ob dieses kontemplative Musikhören das ist, was am besten ist oder so. Das würde ich gar nicht so sagen. Es ist ein Modell menschlicher Freiheit halt, oder das lässt uns unser Freiheitspotenzial inne werden, vielleicht kann man es so sagen. Ja, aber gegebenenfalls kann das auch passieren, da müssen wir mal drüber nachdenken, wie das passieren kann, wenn wir Musik so unter dem Aspekt von Mood Management hören. Ich finde es schon wichtig, sich klarzumachen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Musik zu hören und sich mit Musik auseinanderzusetzen.
Ich habe da noch zwei Fragen, die so ein bisschen mehr auf den Musikunterricht abzielen und dann sind wir auch schon durch. Dann gibt es noch ein kleines Outro. Meine erste Frage von den letzten beiden Fragen wäre, ist Musik ohne körperliche Praxis überhaupt Musikunterricht? Was würden Sie sagen?
Na klar, warum nicht? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist eine große Chance des Musikunterrichts, das Hören einmal in den Mittelpunkt zu stellen, eben weil wir in unserer Zeit so visuell geprägt sind. Also ich will das jetzt nicht wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, aber wir werden doch ständig, uns umgeben ständig visuelle Impulse. Also jetzt, ich sehe das hier gerade beim Smartphone, das zeigt mir auf dem Display jetzt wieder an, dass ich ich will nicht sagen unzählige Nachrichten erhalten habe, während wir jetzt hier geredet haben, aber es sind doch eine ganze Reihe von Nachrichten. Und das lenkt mich auch irgendwie ab. Und Musik wird häufig zusammen mit visuellen Impulsen wahrgenommen. Also wenn wir Musikvideos schauen, aber das ist muss erstmal nichts Schlechtes sein oder ist auch erstmal nichts Schlechtes. Entscheidend ist, glaube ich, auf Musikunterricht bezogen, dass wir Schülerinnen und Schülern auch mal klar machen können, Mensch, also das reine Hören von Musik, das birgt auch eine Qualität. Mit geschlossenen Augen, fokussiert auf die Musik, das hat eine Qualität. Das ist nicht die einzige Qualität, aber es ist eine Möglichkeit, Musik zu hören. Und ich würde eben auch sagen, dass Musikunterricht, so wie ich ihn mir vorstelle, wie er aus meiner Sicht auch zeitgemäß wäre, drei Bereiche umfasst, nämlich einmal das Hören und Analysieren von Musik. Das wäre so der eine Bereich. Dann den Bereich der Musikpraxis. Dazu gehört auch Improvisieren. Und der dritte Bereich wäre das Komponieren und die Musikproduktion. Und dieser dritte Bereich ist aus meiner Auffassung, der wird nach meiner Auffassung vernachlässigt.
Ja, zu wenig gemacht, ja.
Ja, wir müssten, glaube ich, gucken, dass diese drei Bereiche gleichwertig vermittelt werden. Ob das möglich ist, das lasse ich mal dahingestellt. Das ist natürlich extrem schwierig umzusetzen bei so wenig Musikstunden, die es gibt. Da wird immer ein Bereich irgendwie hinten wegfahren. Aber es ideal wäre, dass man noch diese drei Bereiche bedient.
Ja, ich werde versuchen, das als Musiklehrer, als zukünftiger Musiklehrer vielleicht auch umzusetzen. Nein, aber ich fand es auch mal in der Schule ganz spannend.
Schauen Sie mal, ob es gelingt.
Ja, ich habe natürlich die große Verantwortung, aber ich fand es in der Schule auch mal ganz spannend. Wir durften mal zu Blinding Lights so eine Musical-Version schreiben. Hat mir auch in der Corona-Zeit viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann eine letzte Frage. Verantwortung an SchülerInnen abgeben. Ist das realistisch oder utopisch?
Realistisch. Also einfach, weil wir ständig Verantwortung an Schülerinnen und Schüler abgeben. Ich glaube, entscheidend dabei ist, dass es uns gelingt, in unseren Klassen oder Lerngruppen, sagt man ja manchmal, dass es uns gelingt, ein Klima gegenseitiger Wertschätzung herzustellen. Das heißt, wir müssen, deswegen sind wir auch Lehrerinnen oder Lehrer, und das ist für uns als Erwachsene einfach unsere Pflicht, wir müssen den Schülerinnen und Schülern, allen Schülerinnen und Schülern wertschätzend begegnen. Auch dann, wenn manche Schülerinnen und Schüler es noch nicht gelernt haben, uns gegenüber wertschätzend aufzutreten. Das ist nicht immer einfach, aber wir müssen eine Beziehung herstellen. Natürlich dürfen wir nicht übergriffig sein, aber wir müssen eine wertschätzende Beziehung herstellen zu allen unseren Schülerinnen und Schülern. Und wir geben, wie gesagt, denjenigen einen Kredit, die das noch nicht gelernt haben, uns gegenüber wertschätzend aufzutreten. Wir müssen ihnen gegenüber wertschätzend auftreten und wir müssen dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler auch untereinander sich mit Wertschätzung begegnen. Und dann haben wir ja schon Verantwortung abgegeben, denn wir setzen ja voraus, dass alle am Unterricht Beteiligten für das soziale Klima in ihrer Klasse sich verantwortlich fühlen. Also ich reite da auch in Seminaren immer so drauf rum, weil ich das so extrem wichtig finde.
Ja.
Wenn es Mobbing in der Klasse gibt, dann gibt es Schülerinnen und Schüler, also die erst einmal unglaublich leiden, da müssen wir gegensteuern und die dann eben auch, also wenn es Ängste gibt, wenn die Stimmung nicht gut ist, dann ist auch in irgendeiner Weise der Lernprozess gestört und dann ist der Unterricht nicht optimal. Das finde ich sehr plausibel. Deswegen, klar, Verantwortung abgeben. Selbstverständlich ist es so, dass wir alle mal gute und mal schlechte Tage haben, dass Unterricht nicht immer ideal funktioniert und dass wir unter den Bedingungen von Schule auch immer pragmatisch handeln. Aber deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dass wir über Schülerinnen und Schüler nicht einfach rumlästern, sondern dass es uns gelingt, wertschätzend zu sein.
Ja, respektvoll auf beiden Seiten. Ne?
Genau.
Schön. Dann wäre ich mit meinen Fragen zum Text durch. Wir haben abschließend noch ein paar Satzanfänge. Und ich würde Sie bitten, die auch in einem Satz zu beantworten. Das ist natürlich teilweise sehr schwierig. Es dürfen auch mal zwei Sätze werden. Guter Musikunterricht sollte
wertschätzend sein.
Im Lehramtsstudium brauchen wir mehr.
Ja, das ist jetzt so eine Frage, wo ich dann denke, ich mache mir Feinde, wenn ich das sage.
Ja.
Ich würde mal sagen, Voraussetzung für das Lehramtsstudium ist, für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums ist es, dass diejenigen, die das machen, Lust haben, 40 Jahre lang oder ihr ganzes Berufsleben lang mit Jugendlichen zu arbeiten.
Ich wünsche mir für die Zukunft der Musikpädagogik
spannende Persönlichkeiten, die in die Schule gehen.
Mhm. Und jetzt Beispiele, die so ein bisschen mehr auf den Text zugeschnitten sind. Vielleicht auch zusammenfassend kann man das sehen zu dem gesamten Interview. Dass Musik zu einem guten Leben beitragen kann, erreicht man am einfachsten durch.
Am besten dadurch, dass man Schülerinnen und Schüler befähigt, sich kritisch mit Musik auseinanderzusetzen. Kritisch heißt, dass man beispielsweise Urteile über Musik auch in sich kohärent und schlüssig begründen kann.
Gutes Handeln im Musikunterricht kann man am einfachsten als Lehrkraft verwirklichen, indem
man Verantwortung an Schülerinnen und Schülern, an Schülerinnen und Schüler abgibt.
Und abschließend, die aristotelische Handlungstheorie spielt für den heutigen Musikunterricht die folgende Rolle.
Es kann interessant sein, sich damit zu beschäftigen, weil man gegebenenfalls eine neue Perspektive, für sich eine neue Perspektive auf den Musikunterricht, den man macht, entwickelt.
Alles klar. Dann würde ich sagen, danke ich Ihnen für dieses Interview. Es hat mir relativ viel Spaß gemacht. Ich fand es spannend. Schöne Punkte auch.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Das war die 91. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Kai Martin und Hakon Bendix, die ihre Energie und Zeit in diese Folge gesteckt haben. Ich habe Ihnen sehr gern zugehört. Vielen Dank auch an Ella Özdemir, die beim Schneiden dieser Folge unterstützt hat. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser Folge in deiner Podcast-App oder auf dem Blog Mehr als Töne mit oe.podigy.io. Die nächste Folge der Serie Talk to the Prof wird im März erscheinen. In dieser Folge habe ich auf die Initiative der Studierenden hin die Rolle gewechselt und bin diejenige, die interviewt wird. Wir knüpfen darin inhaltlich an diese Folge mit Kai Martin an. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.